Bitcoin ist nicht mehr Problemlöser Nummer 1 für mich. Es gibt Anwendungsfälle, da würde ich niemandem Bitcoin empfehlen. Was ich so gelernt habe, ist, dass viele Narrative über Bitcoin nicht stimmen. Da ist meine Verliebtheitsphase dann von Bitcoin beendet worden. Und da stellt man sich natürlich schon mal die erste Frage, bin ich falsch oder sind die anderen alle falsch? Ich habe so das Gefühl, diese Number-Go-Up-Geschichte ist das letzte Narrativ, was noch so richtig hart hält, aber so langsam zu bröckeln beginnt. Ja, was ist, wenn wir 3 Jahre seitwärts gehen? 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Und verstehe mich nicht falsch. Also ich glaube, ich nutze Bitcoin so wie kaum jemand anderes. Ich nutze Bitcoin täglich. Ich bezahle alles, was ich kann mit Bitcoin.
Ist Bitcoin immer noch Hoffnung für dich oder auch nicht mehr?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hatte einen selbst ausgelösten durch körpereigene Stoffe LSD-Trip. Ich habe alles umgestellt.
Was für eine Art Zustand war das? Was hast du erlebt?
Wie kritisch darf oder muss ein Bitcoiner gegenüber Bitcoin sein? Darüber habe ich mit Manuel gesprochen. Manu gehört für mich zu den charismatischsten, aber auch unbequemsten Stimmen im deutschsprachigen Bitcoin-Space. Seinen Münzweg-Podcast höre ich regelmäßig, um mich ganz bewusst Argumenten auszusetzen, die meine eigenen Überzeugungen in Frage stellen. Und Manuel ist kein Kritiker von außen. Er nutzt Bitcoin im Alltag wie kaum ein anderer, organisiert Meetups in Berlin und begleitet Einsteiger auf ihren ersten Schritten. Aber er weigert sich, konsequent Narrative nur deshalb zu glauben, weil sie innerhalb der Community oft genug wiederholt werden. Wir sprechen über Macht, Heldenverehrung, Spiritualität und die Frage, ob Bitcoin für ihn überhaupt noch Hoffnung bedeutet. Außerdem erzählt er von einem außergewöhnlichen Erlebnis auf der Bitcoin-Zitadelle, das sein Leben grundlegend verändert hat. Danke Manu für deine Offenheit und dir viele gute Erkenntnisse mit dieser Folge bei Hard Money.
Hallo Nicole, schön mal bei dir im Podcast zu sein. Hab mich gefreut über die Einladung, musste mich zwar ein bisschen überwinden zuzusagen, weil normalerweise stelle ich lieber gern Fragen und möchte nicht so viel selber von mir erzählen, außer natürlich im Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen. Aber ja, wer bin ich? Ich bin Manuel. Ich habe einen Podcast gegründet 2021 mit meinem besten Kumpel und habe das Bedürfnis gehabt, über Bitcoin zu sprechen, weil es einen heftigen Schlag in mein Leben gegeben hat durch Bitcoin, nämlich ziemlich viele Veränderungen. Und ja, seitdem hat sich ziemlich viel geändert und seitdem mache ich auch noch ein paar mehr Sachen, außer dem Münzweg-Podcast. Ich habe dann noch einen Podcast vor einem Jahr gegründet, der nennt sich Münzcrime oder True Crime Bitcoin Podcast, wo wir so ein bisschen in die Blockchain-Analyse bei Bitcoin eingehen und so ein bisschen Kriminalfälle aufarbeiten. War mir irgendwie ein Interesse, das den Zuhörern auch möglich zu machen. Und ansonsten bin ich aber auch sehr, sehr aktiv im Offline-Modus bei Meetups in Berlin oder bei Bitcoin-Beginner-Workshops, so nennt sich unser Format, was wir seit 2,5 Jahren hier in Berlin betreiben, alle 2 Wochen mit 4 Plebs. Also Arlene, Thomas und Hendrik kann ich mal nennen. Wir hatten auch schon mal Podcasts, wo wir das präsentiert haben. Und da bringen wir Bitcoin den Menschen nahe. Aber vor allen Dingen ist mir wichtig, dass die Menschen den Umgang mit Bitcoin lernen, den selbstsouveränen Umgang. Also wie kann ich eine Transaktion versenden? Wie kann ich vielleicht auch mal eine Softwareanwendung außerhalb der Bitbox nutzen, wie Sparrow oder sowas? Oder wie kann ich, weiß ich nicht, Lightning-Wallets wie Phoenix nutzen, ohne dass ich auf die ganzen Custodial-Wallets angewiesen bin oder vielleicht auch meine eigene Node aufsetzen. Ja, solche Dinge machen wir da und das wird auch sehr gut angenommen, ist kostenlos. Ja, und ansonsten habe ich noch in Berlin auch einen Stammtisch gegründet, einen Bitcoin-Stammtisch, denn ich weiß nicht, ob du das wusstest, Nicole, Berlin hat ja den ältesten Bitcoin-Stammtisch der Welt. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht. Ich dachte, Prag hat den ältesten Bitcoin-Stammtisch der Welt.
Ja gut, kann sein, dass die sich ein bisschen betteln. Da will ich jetzt nichts Genaues, da bin ich nicht tief genug drin, aber die ganzen OGs sagen mir immer, ja, Berlin ist der älteste. Ja, Prag kam später, keine Ahnung, ob das so ist. Ja, aber ich habe auf jeden Fall einen gegründet, der nicht so alt ist.
Wie lange gibt's deinen?
Seit 2022, genau. Weil wir hatten so eine hohe Nachfrage in Berlin und wir hatten so eine hohe Einsteigerquote auch. Und das hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir auch noch einen zweiten machen können. Und wir haben eine coole Location und da haben wir gesagt, komm, das machen wir. Die akzeptieren seitdem auch Bitcoin. Und ja, ist ein Holzmarkt. Wer mal in Berlin ist, kommt mal zum Kaffee Holzmarkt Merle nach Berlin. Da steckt sehr viel Herzblut drin.
Ja, krass. Also ich höre ganz, ganz viel aus Berlin. Zum einen, dass es wahnsinnig viele Bitcoin-Meetups gibt. Ich höre aber auch immer ziemlich Negatives aus Berlin. Zum Beispiel von Finn von Firefish. Der hat letztens eine Straßenumfrage gemacht in Berlin und er findet die Stadt ja furchtbar. Wie ist es denn in Berlin zu leben als Bitcoiner? Ist es so schlimm, wie Finn behauptet?
Ach ja, das ist ein leidiges Thema. Ich empfinde es immer sehr, sehr komisch, wenn Menschen, die einmal in Berlin sind, sofort ein Urteil hegen. Das wäre so, als ob ich, weiß ich nicht, über jeden Ort der Welt sofort mir eine Meinung bilden kann, aber ich war irgendwie 2 Stunden nur da. Ich muss aber sagen, ich hatte, wo ich nach Berlin, das erste Mal in Berlin war, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, das war 2008 oder so, 2009, wo ich einen längeren Zeitraum in Berlin gelebt habe. Da hat es mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut, weil man natürlich sein soziales Umfeld aufbaut, weil man weiß, wo man lebt. Und ich glaube, Berlin ist auch nicht nur eine Stadt, sondern Berlin sind irgendwie 20 Städte in einer Stadt. Und da kommt es dann wieder drauf an, in welchem Bezirk du lebst. Und ja, ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wo man lebt. Und das habe ich aber auch in New York schon festgestellt. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Bezirke. Das habe ich in Argentinien festgestellt, in Buenos Aires. Da wird ja sehr viel geschwärmt aktuell im Bitcoin-Space, aber da gibt es auch einige Plätze, da würde ich einigen Bitcoinern nicht raten, hinzugehen.
Aus welchen Gründen? Kriminell?
Ja,
oder meinst du was
Kriminalität.
Anderes?
Ich habe einen Diebstahl live erlebt. Neben meiner, also in einem guten Bezirk, wurde jemand die Goldkette vom Hals sehr professionell gestohlen. Und das ist nicht so lang her, das ist jetzt ein Jahr her. Also ich würde sagen, immer mal ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Du kannst in jede Großstadt der Welt gehen und du wirst da sehr, sehr unterschiedliche Facetten erleben.
Ja, mit München ist es ja auch so. Ich habe lange in München gelebt. Aber eine Antwort hast du unterschlagen. Warum bist du bekannt als der kritische Bitcoiner?
Ich weiß gar nicht, ob ich dafür bekannt bin.
Also in meinen Kreisen definitiv.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der sagt mir nach, dass ich immer nach Aufmerksamkeit suche und deswegen immer die shady, komischen Themen anspreche. Aber wenn ich selber auf die Frage antworten darf, dann möchte ich immer der Kritischste überhaupt sein gegenüber Bitcoin. Weil so bin ich auch in Bitcoin reingekommen. Ich habe 1000 Fragen gestellt und habe nie aufgehört, Fragen zu stellen. Und ich glaube, ich werde in Zukunft auch nicht aufhören, Fragen zu stellen. Das habe ich nicht nur beim Thema Bitcoin so gemacht, sondern auch bei anderen Themen. Und ich möchte nie blind werden. Und manchmal wundert mich das, dass ich so als kritischer Bitcoiner betrachtet werde, denn eigentlich dachte ich immer, dass eines der höchsten Themen bei Bitcoin ist, dass wir die größten Kritiker von Bitcoin per se sind. Deswegen, ja, das sind so die Gedanken, die mir auf die Frage einfallen. Ja.
Ich glaube, jetzt gerade im Bärenmarkt ist es wieder mehr so, dass Bitcoiner kritischer werden. Aber ich erinnere mich an einen konkreten Fall. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Bitcoinerin aus der Le Femme Orange Telegram-Gruppe. Und die hat sich sehr empört. Ich weiß gar nicht, worum es genau ging. Aber sie hat dann ihre Konklusion gezogen, dass Bitcoiner doch so verliebt werden in das Thema und gar nicht mehr kritisch sind. Und ich habe ja dann auch deinen Podcast empfohlen. Hör doch mal rein. Es ist nicht jeder Bitcoiner mit dieser rosaroten Brille unterwegs. Zum Beispiel der Manu vom Münzweg nicht. Und er meinte, ja, den Podcast kennt sie schon und den findet sie auch sehr gut. Und sie hat auch schon mit dir geredet. Ja, das fand ich dann ganz interessant. Das mal als Feedback oder auch als Anregung für die Zuhörer oder Zuschauerinnen, deinen Podcast zu hören, wenn man mal ein bisschen überprüfen möchte, ob Bitcoin ja das ist, für das man Bitcoin hält. Also mich regt es auch immer zum Nachdenken an. Und du hast auch schon gesagt, dass sich viel bei dir verändert hat, seitdem du dich mit Bitcoin beschäftigst. Lass uns mal ganz, ganz an den Start gehen. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Bitcoin? Und was hat sich dann nach und nach bei dir verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe sogar bei 21 auch eine komplette Folge dazu. Ich glaube, mein Einstieg war so ein bisschen, dass ich einen hohen Vertrauensverlust mit der Gesellschaft oder mit unserem Gesellschaftssystem an sich hatte, weil ich mich mit allen Kriegen nach 1945 beschäftigt habe. Und da habe ich irgendwie gesehen, dass wir vielleicht auch hier im Westen nicht die Guten sind, sondern vielleicht sind wir auch die Bösen. Also insgesamt der Begriff Gut und Böse missfällt mir seit dieser Beschäftigung. Ich weiß nicht mehr, wer gut und wer böse ist. Und aus dieser nicht so coolen Erfahrung, weil da verliert man so ein bisschen das Vertrauen in ganz viele Sachen, habe ich aber gemerkt, dass es niemanden juckt und habe da auch keine Lösung für mich gefunden. Und ich hatte aber nie das Geldsystem als Problem festgemacht, sondern immer irgendwie Geheimdienste und Militär und irgendwelche Politiker oder weiß ich was. Und das hat sich durch Bitcoin geändert, weil ich da auf einmal so eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Geldsystem und dem Thema Geld hatte. Und ich habe das irgendwann erfahren und dann habe ich das mal gekauft, habe mir das auf eine Wallet überwiesen und dann fängt man ja an. Na, dann bin ich ins Rabbit Hole gefallen. Und das war auch damals in 2020, 2021 und ja, ich habe dadurch, extrem angefangen, Bücher zu lesen. Also ich glaube, das ist der größte Benefit, den ich überhaupt von Bitcoin hatte, dass ich unfassbar viele Bücher gelesen habe im Vergleich zu meinem Leben davor. Und ja, dann habe ich halt festgestellt, dass Bitcoin die Lösung für alles ist. Und das habe ich dann in die breite Welt rausgetragen.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Hast du jetzt von heute auf morgen plötzlich Lust, ja, ich will mal die Kriege nach 1945 verstehen? Und dann hast du recherchiert auf YouTube oder hast du Bücher gelesen? Und wie kam dann Bitcoin dazu? Also war das ein Zufallsfund oder hat es dir jemand empfohlen?
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, das heißt direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread, die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad, jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Bei mir war es, um genau zu sein, ich war 2014 in New York und war im Memorial Center von 9/11 und ich habe mich noch nie so verarscht gefühlt wie da in meinem Leben und ab da haben die Fragen begonnen und ich glaube halt jetzt nicht mehr unbedingt die komplette Geschichte, wie die da uns erzählt wurde und bin dann halt in die Recherche gegangen, habe dann auch meine Antworten gefunden, ob die jetzt stimmen oder nicht, das muss jeder selber wissen, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich da irgendwie verarscht wurde und daraufhin geht man dann halt noch weiter zurück, weil irgendwie war 9/11 ein Kriegsanlass und dann gibt es ganz viele Kriegsanlässe in der Geschichte und eigentlich sind alle Kriegsanlässe immer hochgradig Bullshit. Wenn man lang genug geschichtlich entfernt ist, arbeiten das auch Historiker eigentlich ganz gut auf. Und ja, dann hatte ich erstmal dieses Verständnis, bin dann so ein Loch gefallen und dann hat das noch Jahre gedauert, wie gesagt, 8 Jahre oder so, bis dann Bitcoin um die Ecke kam. Ich habe dann halt auch gelernt, damit umzugehen, dass es jetzt schlimme Sachen auf der Welt gibt und dass ich jetzt vielleicht nicht der guten Seite angehöre, insgesamt als Gesellschaft. Und ja, und dann kam aber wie so ein Problemlöser, würde ich sagen, Bitcoin um die Ecke. Nicht nur dafür, auch so das Thema Inflation war 2021, im Finanzfluss wurde das ganz viel besprochen und es hat für mich auch nie Sinn ergeben, dass man einfach unendlich viel Inflation hat und das anscheinend kein Problem hätte. Also es gab halt so 2, 3 Triggerpunkte und die haben mich zu Bitcoin geführt.
Okay, und war das dann ein Buch, war das der Bitcoin-Standard oder war es eine andere Quelle oder ein Kumpel? eine Freundin.
Es war ein YouTuber, also anfangs war es irgendwie Frank Thiel, der irgendein Buch geschrieben hat. Dann war es dieser ominöse Hosp.
Ja.
Dann bin ich relativ schnell auch zum Blogtrainer gekommen. Der hatte irgendwie Frank Thelen auseinandergenommen in einer Diskussion. Dann hatte ich den eine Zeit lang gehört und dann bin ich zu 21 gekommen über Podcasts und da fing ja dann so die richtige Tiefe, finde ich, an von Bitcoin. Hab viel von Gigi gelesen, das Buch, Bitcoin Standard auch gehört. Ich war dann schon so in dieser 21 Community, also der Podcast, den ich auch absolut empfehlen kann, der hat mich schon hart radikalisiert in dem Thema, würde ich sagen.
Ja, Gigis Buch, stimmt, das habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Das wäre mal wieder Zeit. 21 Lessons oder 21 Lektionen meinst du wahrscheinlich. Ja. Du bist auch Beamter, das ist auch kein Geheimnis. Das wird manchmal auch thematisiert im Münzweg-Podcast. Und ein Freund von mir, der ist nicht in der Bitcoin-Community aktiv, dem habe ich mal erwähnt, dass es dich gibt und deinen Podcast und dass es auch Bitcoiner gibt, die in Berlin arbeiten und Beamte sind. Und dann hat er die Augenbraue gehoben und gemeint, wie geht das denn?
Ja, also ich kenne sehr, sehr viele Beamte, die Bitcoiner sind, beziehungsweise die sich mit Bitcoin intensiv auseinandergesetzt haben und immer noch setzen. Ja,
die du alle georange-pillt hast.
Nein. Also ich denke, da gibt's viele, viele Wege. Und ja, wie passt es zusammen? Ich verstehe schon die grundsätzliche Frage, aber am Ende, ja. Es ist eine schwierige Frage für mich, weil das sind so die ersten Themen, die natürlich auch aufploppen, dass der Staat an allen schuld ist und der Staat das Geld druckt. Und so war ich anfangs auch eingestellt, als ich vieles hinterfragt habe. Aber mittlerweile habe ich schon auch festgestellt, dass es wahrscheinlich nie Strukturen außerhalb, also ohne Staat geben wird. Zumindest ist das für mich in meiner Lebzeit das, was ich am wahrscheinlichsten halte, dass wir in einem staatlichen Konstrukt leben und es mehr um die Frage geht, wie ausgeprägt ist der Staat, und da kann man halt auch innerhalb des Staates vielleicht zum Umdenken und zu Diskussionen anregen und mit Kollegen drüber philosophieren oder mal kritischen Austausch gehen, und dann hat man vielleicht von innen heraus auch noch eine Möglichkeit, ein paar Dinge in Frage zu stellen. Und ja, so rede ich mir das zumindest immer ein. Aber wie gesagt, ich glaube auch an viele, viele Sachen, dass die notwendig und nötig sind für eine Gesellschaft. Das habe ich anfangs nicht so gesehen. Da habe ich auch schon sehr, sehr noch ein bisschen radikalere Ansichten gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht um die Größe und die Ausdehnung. Das ist so ein bisschen mein Punkt.
Das klingt so ein bisschen nach der These, die Hayek, wenn ich mich recht erinnere, vertreten hat. Er fordert einen Minimalstaat, also quasi äußere, innere Sicherheit, hat jetzt aber nicht gefordert, den Staat komplett abzuschaffen. Ich erinnere mich jetzt an das letzte Interview, was ich mit Finn geführt habe, oder das vorletzte Interview. Und er meinte, Staat ist einfach Mafia. Und das ist halt eine harte Aussage. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du dem widersprechen? Oder doch nicht?
Boah, also ich habe da schon viele Diskussionen erlebt. Ich habe da, glaube ich, auch schon viele Diskussionen geführt. Ich bin mittlerweile sehr zurückhaltend geworden, was ich glaube und für was ich stehe, weil ich irgendwie immer wieder merke, dass sich bei mir alle paar Jahre alles ändert. Mhm. Also ich bin sehr, sehr viel demütiger geworden über das, was ich denke und weiß und was ich nicht weiß. Und dementsprechend kann ich halt nicht das eine, also ich würde es nicht verneinen, was er sagt, ich würde es aber auch nicht zu 100% bejahen. Ich würde sagen, das ist eine Ansichtssache.
Mhm.
Und ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt ein Leben ohne eine Mafia geben würde. So.
Das ist auch also nochmal ein spannender Aspekt, ja.
Also man kann ja die Organisationsstrukturen nennen, wie man will, aber wird es jemals ohne Organisationsstrukturen gehen? Das ist, glaube ich, für mich die entscheidende Frage. Ob ich die jetzt bös frame oder positiv frame oder, also weißt du, es ist ja am Ende nur ein Wort, was eine Gesellschaftsform beschreibt.
Ja, das ist auch etwas, was man an einem Sonntagabend sehr gut reflektieren kann, bei einem Glas Wein oder bei einem Tee, wie auch immer. Mich interessieren deine kritischen Gedanken zu Bitcoin, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mehr verstehen, was sich bei dir verändert hat, weil du am Anfang erwähnt hast, ganz viel hat sich in deinem Leben verändert. Was würdest du sagen, sind die wesentlichen positiven Aspekte, die Bitcoin in dein Leben gebracht hat?
Mehr Bücher, weniger Social Media, mehr Kontrolle über, mit wem verbringe ich meine Zeit und wer ist mir wichtig und wer ist mir nicht so wichtig. Und ja, was fällt mir jetzt dazu noch ein? Natürlich Verständnis zum Geldsystem. Ich hab unfassbar viel Erfahrung gemacht durch Bitcoin. Also Menschen kennengelernt, Blickwinkel gezeigt bekommen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Riesenfund. Ich glaube, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die hätte ich sonst nie kennengelernt, wo ich so viel Input in meinem Kopf hatte. Ja. Ich kann bestimmt noch weitermachen, aber...
Ja, das Spannende ist, wenn man Münzweg verfolgt, dann merkt man so eine gewisse Entwicklung. Ich habe vorhin noch in eine ältere Folge reingehört, die war von 2024. Vielleicht erinnerst du dich, die hieß Ich glaube an Bitcoin. Da hast du ein bisschen über Bitcoin und Spiritualität gesprochen. Das werden wir später auch noch tun. Und da habe ich diesen Kritiker noch nicht so sehr gehört. Da habe ich eher noch diesen euphorischen Manu gehört, der auch sich eingesetzt hat für Value for Value und diese Themen so beleuchtet hat. Aber den Kritiker habe ich dann nicht gehört. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass du ja dich mittlerweile auch mit Monero auseinandergesetzt hast oder auch stark kritisierst, dass Bitcoin gar nicht so sehr als Zahlungsmittel verwendet wird und so weiter?
Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele praktische Erfahrungen gesammelt, vor allen Dingen auch mit Anfängern. Wie gesagt, ich habe ja das Meetup am Holzmarkt in Leben gerufen. Dann wurde am Anfang sehr, sehr viel mit Bitcoin auch bezahlt von den Bitcoinern selbst. Und die waren, ja, die haben Spaß, das zu testen. Und da hieß es, ja, welche Wallet nimmst du, welche nutzt du und wie läuft das alles? Und irgendwie hat sich da auch von den Nutzern das Verhalten geändert. Also das kann man auch an Zahlen ablesen und das hat nicht nur was mit dem Bärenmarkt zu tun, sondern das hat insgesamt was mit dem Bitcoin-Sentiment zu tun, dass niemand mehr anscheinend Spaß hat, das auch mal auszutesten oder mal einen Lightning-Kanal zu öffnen, sondern es hat so eine Resignation irgendwie stattgefunden, habe ich das Gefühl, wo ich dann irgendwann gefühlt der Einzige in meinem Umfeld war, der da so noch mit voller Inbrunst das so nach vorn gepusht hat. Und da stellt man sich natürlich schon mal die erste Frage, bin ich falsch oder sind die anderen alle falsch? So, ne? Also, dann weiß ich nicht, habe ich auch wieder angefangen, kritische Bitcoin-Bücher zu lesen und da ist Crypto Economics eins der besten Bücher, was ich jedem eigentlich empfehlen kann. Voraussetzung ist aber tatsächlich, dass man sich so ein bisschen tiefer mit der österreichischen Schule schon mal beschäftigt hat und aber auch technisch, also so ein paar Bücher auch schon mal gelesen hat. Also man muss da schon mal wissen, wie eine Transaktion funktioniert, wie wichtig eine Node ist, was der Unterschied zwischen einer ökonomischen und einer technischen Node ist. Und ja, ich könnte jetzt noch weiter ausführen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das alles perfekt weiß, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich das 2022 gelesen hätte, wäre das auf jeden Fall noch nichts für mich gewesen. Das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich so ansatzweise ein bisschen was verstehe. Und ich glaube, das ist immer noch so, dass ich nicht alles verstehe, aber ich habe auch bei Notsignal, das ist mein absoluter Lieblingspodcast, der mir sehr viel beigebracht hat bei Bitcoin, die sich technisch auch sehr tief beschäftigen. Da haben wir 5 Folgen gemacht, um so mal ein paar Kapitel da aufzuarbeiten und das ist schon harter Tobak.
Crypto Economics speziell?
Genau. Ja.
Ah ja.
Mhm. Können wir mal drunter verlinken.
Ja, genau. Können wir gerne machen.
Ja, und da muss ich sagen, da ist meine Verliebtheitsphase dann von Bitcoin beendet worden.
Mit dem Buch?
das hat schon stark mit reingespielt. Ich bin auch jemand, der beobachtet viel mein Umfeld. Und ich habe mir, glaube ich, ein sehr, sehr krasses Bitcoin-Umfeld gebaut. Also ich kenne von dem Berliner OG-Stammtisch, kenne ich sehr viele Leute, die unfassbar tiefes Verständnis von Bitcoin haben. Ich habe mich ja auch schon viel mit 21 und so mit den ganzen Folgen beschäftigt. Die haben ja auch ein sehr, sehr tiefes Verständnis. Und ich bin bei so vielen Konferenzen gewesen auf der ganzen Welt und ich merke halt einfach, dass es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Blickwinkel gibt. Und da sind auch kritische Blickwinkel dabei und die faszinieren mich. Und die haben halt auch irgendwie, kam irgendwann mal eine Zeit da, ohne dass ich das wollte, war hier in Berlin im Meetup irgendwie und auf einmal ging es um Monero. Denkst du, okay, ja. Dann gab es ja früher den Orange Mike, der hat auch super viele Leute zur Privatsphäre informiert. Der ist dann verschwunden, weil sie den CoinJoin-Anbieter Samurai attackiert haben und jetzt ins Gefängnis gesperrt haben. Also könnt ihr euch auch gerne nochmal belesen darüber, dass es doch einige Attacken auf Bitcoin gibt. Und
wieso ist Orange Mike dann verschwunden? Weil er Teil davon war, oder?
Der hat auf jeden Fall enge Kontakte gehabt und ich glaube, der hat es zur Vorsorge gemacht. Aber ich weiß es nicht genau, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben alle Menschen, die sich mit Privatsphäre beschäftigt haben, haben gemerkt, wie 2024 auf jeden Fall der Hahn zugedreht wurde. Und das international überall. Als ob da so ein, als ob da gemeinsam agiert wurde. Und dann merkt man das halt so, dass da so ein Umdenken stattfindet und dann beobachtet man Freunde, die ich mittlerweile als Freunde betitel, bei denen ich kenne niemanden, der so viel Ahnung von Bitcoin hat und die werden auch auf einmal sehr, sehr kritisch und schauen und sagen, oh nee, hier passiert gerade was und nutzen halt für ihre Anwendung Monero und das sind keine Kriminellen oder so, sondern sind Menschen, die Privatsphäre schätzen und einfach nicht alles preisgeben wollen. Und auf einmal passiert das nochmal. Es ist so ein bisschen wie bei Bitcoin. Ja? Du hast so einen Abholpunkt, zweiten, dritten und dann guckst du dir das im Umfeld an und dann gehst du in Diskussion mit den Menschen. Zum Beispiel mit den Übersetzer von Cryptoeconomics. Und du merkst, du hast nicht mehr die besten Argumente. Das war bei mir dann der Fall. Ich konnte nicht mehr argumentieren. Wenn ich mich jetzt mit meinen Eltern unterhalten habe oder Freunden oder auf Arbeit, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, die wissen nicht viel über das Geldsystem und über Bitcoin und dementsprechend ist man dann schon irgendwie in der Lage, gut zu argumentieren. Aber gegen sehr, sehr viele Leute, die aus meiner Sicht sehr technisch bewandert sind, habe ich keinen Stich gesehen. Und ich habe auch noch niemanden erlebt, der technisch versiert ist und gesagt hat, Monero ist ein Shitcoin. Sondern die sagen alle, das ist ein richtig gutes Projekt, wo viele wichtige Sachen auf jeden Fall mal mindestens getestet wurden, die auch von Bitcoinern sozusagen damals veröffentlicht wurden, wie Ringsignaturen und sowas. Und da bin ich dann halt, das finde ich spannend. Ja, und dann schaut man sich das an und jetzt würde ich auch sagen, es gibt nicht Bitcoin oder Monero, sondern ich glaube, das geht miteinander, weil es gibt Gruppierungen, die brauchen das. Ich glaube, Julian Assange würde heutzutage keinen Bitcoin mehr on-chain empfangen, sondern der würde wahrscheinlich Monero gespendet bekommen.
Okay. Ja, interessant, weil Bitcoin ist ja immer noch zensurresistent, ne? Also es kann ja einem Julian Assange dann in Anführungszeichen egal sein, wenn er sich im Ausland befindet und das FBI sieht, dass er auf irgendeine Wallet Bitcoin empfangen hat. Die können ja nichts machen.
Kennst du die Story von Nawalny?
Ich weiß nicht, welche Nummer eins. Erzähl gerne.
Ja, ich glaube, Nawalny wurde auch Bitcoin gespendet. Und Putin hat irgendwie Druck auf Binance ausgeführt und wollte herausfinden, wer die Spender sind, weil die haben das teilweise von Binance versendet. Weil die den Druck ausgeführt haben, haben die teilweise die Spender ausfindig gemacht, die Nawalny gespendet haben und haben die sozusagen dann halt auch, weiß ich nicht, festgenommen oder, also es ist halt schon ein Risiko bei Bitcoin auch dabei, was in beide Richtungen geht, ne? Also, ob dann Nawalny, der hätte sicherlich was anfangen können damit oder konnte was anfangen damit, weil er Connections in die ganze Welt hatte, aber für die Spender kann das dann halt auch manchmal blöd sein. Und, es gibt Anwendungsfälle, da würde ich niemandem Bitcoin empfehlen.
Ja, spannend. Da könnte man jetzt aber auch entgegenhalten, naja, schick's halt nicht von der Börse, sondern schick's von deiner eigenen Wallet, von deiner eigenen Adresse. Ja, okay.
Genau, aber wo hast du es gekauft? Hast du es KYC gekauft?
Ja, klar, okay, dann kannst du immer weiter zurückgehen, das stimmt. Okay, ja, spannender Punkt, den kannte ich tatsächlich noch nicht, aber weil du Nawalny ansprichst und Putin, hast du mitbekommen, dass die ARD-Mediathek jetzt eine Art Doku veröffentlicht hat mit dem Titel Jetzt greift Putin uns mit Bitcoins an oder so?
Habe ich gesehen.
Und es ist keine Satire. Ich habe wirklich gedacht, das ist Satire. Es ist keine Satire. Die meinen das wirklich ernst. Hast du schon gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Mhm. Okay, ja, das muss ich mir anhören auf jeden Fall noch. Und auch das Buch lesen, Crypto Economics. Ich weiß, dass du mir das auch schon empfohlen hast vor einigen Monaten. Ich habe es noch nicht gelesen, ich muss es zugeben. Aber für diejenigen, die jetzt auch Blut geleckt haben sozusagen, warum lohnt es sich, das Buch zu lesen und was lernt man durch dieses Buch?
Boah, was ich für mich, glaube ich, ich bin da noch nicht durch, ne? Das ist so ganz viele Chapter, aber was ich so gelernt habe, ist, dass viele Narrative über Bitcoin nicht stimmen.
Oh, mach ein Beispiel bitte.
Also Bitcoin wird nicht für immer to the moon gehen. Es wird immer Alternativen gehen, wo die Menschen dann sagen, das ist zu teuer und dann wechseln sie in andere Kryptowährungen. Also es gibt immer so einen Peak oben, wo es dann halt einfach sich für jeden zu teuer auch anfühlt. Oder halt auch andere Dinge dann wieder mehr Sinn machen, weil man damit mehr, weiß ich nicht, eine Firma gründet und mit der kann man mehr Profit machen sozusagen, als einfach nur mit Bitcoin halten. Und das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen, weil so in meiner FOMO-Phase dachte ich immer, Bitcoin wird für immer to the moon gehen und wird alle Assets der Welt aufsaugen. Und ich glaube, umso länger ich drüber nachdenke, stimmt das halt einfach nicht. Und spätestens jetzt mit KI ist ja etwas eingetreten, was 2021, 2022 noch niemand so richtig auf dem Schirm hatte, was ja das auch ein bisschen ab Absurdum führt, weil da werden vielleicht die großen Gewinne gemacht. Wir wissen es alle nicht. Zumindest ist da mal eine Frage gekommen. Und ja, das hat mir schon sehr geholfen. Also es gibt zig Fehlschlüsse, die da noch so ein bisschen betitelt werden einer Sache. Und ich will auch nie sagen, dass es richtig ist, ne? Also es ist auch nochmal wichtig. Alles, was ich sage, ist mein jetziger Erkenntnisstand und es kann sein, dass es sich alles wieder ändert. Aber jetzt würde ich sagen, ist Bitcoin vor allen Dingen Geld, was die größte Wirkmacht hat außerhalb der staatlichen Systeme. Und umso mehr das eingebettet ist in staatliche Systeme, umso mehr das reguliert ist, umso mehr verliert Bitcoin die Durchschlagskraft. Und deswegen ist für mich, ja, ich nenne es gern, Bitcoin ist Blue Market Money. Ich war letztes Jahr in Argentinien und da haben die Menschen keinen Schwarzmarkt gehabt, sondern einen blauen Markt, weil der Staat hat das versucht, den Menschen madig zu machen und die Presse und die Menschen haben reagiert, dass es einfach der blaue Markt ist und nicht der schwarze Markt und haben da ihre Devisen getauscht, also Peso gegen Dollar und so. Ne?
Weil das ist jetzt nur ein neuer Begriff oder ist das auch tatsächlich was anderes?
Nee, es ist ein neuer Begriff, da ist der sogenannte Blue Dollar entstanden, weil ja die Menschen wollten an Dollar kommen, weil die so eine hohe Inflation hatten. Mhm. Aber die Regierung damals hat es den Menschen ja nicht erlaubt, über Bankkonten das Geld im Ausland, sondern es durften ja nur die Obersten, die dann irgendwelche Auslandskonten haben. Und dann wurde halt irgendwie versucht, das zu triggern als Schwarzmarkt und das ist böse. Aber das haben die Menschen nicht mit sich machen lassen und haben halt einfach einen Blue Markt gegründet. Und deswegen ist Bitcoin für mich so ein bisschen Blue Market Money. Mhm. Um überhaupt gar nicht erst so in dieses negativ geframte Wort reinzulaufen. Und ich glaube, da wirkt Bitcoin am stärksten. Aber da bin ich, glaube ich, auch, ich glaube, das ist auch eine Einzelmeinung, die jetzt nicht stimmen muss. Aber da, das ist aktuell meine Überzeugung, dass Bitcoin da seine größten Wirkmächte hat.
Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen bullischer auf das Buch. Ich glaube, das wird jetzt auf meiner Literaturliste etwas weiter hochrutschen. Also es sind natürlich immer viele Bücher drauf, aber ja, du hast mich gerade so ein bisschen getriggert, ja. Also ich möchte gerne selber prüfen, ob ich auch zu dieser Konklusion komme und ob das Buch mich überzeugen kann. Bin gespannt.
Es gibt einen Verfechter im Bitcoin-Space, das ist Max Hillenbrand, der sagt, das ist aus seiner Sicht das beste Buch überhaupt. Der hat es auch ins Englische eingesprochen. Das kann man bei Spotify auch hören. Und das gibt es auch kostenlos, glaube ich, als PDF-Englisch im Internet. Und übersetzt ins Deutsche jetzt auch. Aber ich weiß nicht, nur sagen will, vielleicht lädst du dir auch mal Max ein, weil ich habe das Gefühl, dass Max auch sehr, sehr viel zu sagen hat. Und der ist auch, wie soll ich das sagen, gefühlt ist er 10 Jahre schon voraus noch, wenn ich ihn manchmal so reden höre, macht er sich schon Gedanken und ja.
Genau. Ich werde ihn mal anpingen.
Ja.
Du bist auch ein großer Kritiker von Michael Saylor. Ich glaube, es ist schon einige Folgen her, dass du mal so einen richtigen Rant abgelassen hast über ihn. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so nachvollziehen können, weil ich denke mir, naja, soll er machen? Entweder es klappt, dann ist gut. Für ihn, für uns irgendwie auch, oder zumindest ist es dann nicht schlecht. Und wenn es nicht klappt, dann ist es vielleicht kurzfristig schlecht für Bitcoin. Aber dann haben wir wieder draus gelernt, so wie wir auch aus FTX oder aus Mt. Gox und aus allen möglichen Fails gelernt haben. Aber warum bist du so kritisch gegenüber Michael Saylor?
Ich bin grundsätzlich immer jemand, der, sobald jemand viel Macht hat, aber nicht im Sinne, dass er jetzt Macht über Bitcoin hat, sondern wenn er sehr, sehr hochgestellt ist oder wenn er sehr hochgestellt wird, wie so ein König, und das durfte ich auch schon live 2-3 Mal miterleben, dass er wie so ein König behandelt wurde, dann bin ich per se kritisch, weil ich finde immer, wenn Menschen so hochgehoben werden, dann sollte man vor allen Dingen sehr viel Skepsis walten lassen und gerade dann kritisch sein. Und genauso ist es mit großen Machtstrukturen. Ne? Also wenn du fragst, warum bin ich so kritisch gegenüber Bitcoin? Ja, wenn Bitcoin das Geld ist, was es in Zukunft begleiten wird, dann ist es eines auch der größten Machtinstrumente. Dann sollte man gerade dem gegenüber immer kritisch bleiben. Genauso wie ich dem jetzigen Geldsystem unfassbar kritisch gegenüber bin. Oder der größten Weltmacht USA bin ich unfassbar kritisch gegenüber. Weil die haben halt einfach die größte Militärkraft. Dann sollte man, alle, die die größte Macht innehalten, sollten immer der größten Kritik ausgesetzt sein. Das ist schon ein ganz grundsätzliches Thema. Und umso weniger Macht von jemandem ausgeht, umso weniger kritisiere ich ihn auch, weil dann ist er ja für mich jetzt auch nicht so relevant und kann jetzt vielleicht die Macht auch nicht auf mich ausführen. Ne? Also ist das irgendwie verständlich? Weiß ich nicht.
Ja, total. Das macht total Sinn. Ja. Ich glaube, in der Folge war Michael Saylors Macht, glaube ich, nicht so ein Thema. Vielleicht so implizit, vielleicht habe ich es auch überhört, nicht so mitbekommen, aber ja, macht schon Sinn.
Ich muss dir nur mal kurz was sagen. Es sind auch ganz viele persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wirklich, es hat mich erschrocken, wie auf der Madeira-Konferenz alle, wie die Bekloppten auf die Bühne gerannt sind, um den zu sehen. Oder auch bei der Bitcoin-Konferenz 23. Ich glaube, die ganze Halle war voll, um irgendwie vom Michael Saylor ein Wort zu hören. Und ich stand mit Lodi dann allein draußen am Stand. Oder in Madeira war ich mit Jan Paul draußen und habe irgendwie meinen eigenen Podcast aufgenommen. Und ganz schlimm fand ich es in Prag, wo dann Leute Selfies und so, weil ich mir denke, also weiß nicht, das hat für mich nichts mit Bitcoin zu tun, diese Heldenverehrung. Ja? Also ich finde, Satoshi finde ich super spannend, Hal Finney, ne? Solche Leute höre ich gern, wenn die zitiert werden. Und meinetwegen auch Adam Beck früher, wobei bei dem bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen kritischer, als ich das vielleicht früher war. Das sind ja alles Leute, die irgendwie so aus der Cypherpunk-Szene kommen, ne? Die irgendwie aus meiner Sicht auch in Zeiten, wo sich noch niemand dafür interessiert hat, Bitcoin hochgehalten haben. Und bei Michael Saylor hatte ich noch nie den Eindruck, dass er sich wirklich für Bitcoin interessiert, sondern er hat zwar so gesprochen anfangs, aber umso mehr ich den auf Konferenzen gesehen habe, habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gehabt bei dem. Ganz, ganz schlimm. Und da kommt das auch manchmal bei mir her. Ich bin nicht so der rationalste Mensch, da kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts noch drauf. Ich bin immer froh, wenn ich Menschen persönlich kennenlernen kann, weil dann habe ich so ein Bauchgefühl und das steht bei mir höher als jeder rationale Gedanke. Ja.
Ist das nicht auch irgendwas Menschliches, dass Menschen sich immer Helden und Idole suchen und denen irgendwie nacheifern? Glaubst du, wir kommen irgendwann mal an einen Punkt, wo Menschen das nicht mehr machen, weil sie erkannt haben, dass sie sich selbst folgen müssen, in letzter Konsequenz?
Nein, das glaube ich nicht. Und das ist auch übrigens, C.G. Jung hat das sehr, sehr gut beschrieben. Da gibt es Archetypen, die im Laufe der Menschheit immer wieder ausgebildet werden. Und die Heldenfigur ist auch ein Archetyp. Und ich glaube, wir brauchen diese Geschichten und diese Figuren wahrscheinlich auch. Aber ich nicht. So, und also ich brauche ihn jetzt nicht, ne? Und ich glaube, ich hatte auch mal so ein paar, oder ich habe immer mal Leute, an denen ich mich orientiere. Aber ich merke dann irgendwann nach 1-2 Jahren, wenn ich dann genügend Wissen aufgesaugt habe, dann stellen sich Unterschiede heraus. Ja, also, weiß ich nicht, jetzt Berliner Meetup zum Beispiel, gibt's unfassbare Brains, die in dem, was sie tun, super gut sind. Und die auch super viel Wissen über Bitcoin haben. Und dann gibt's aber, weiß ich nicht, vielleicht bei politischen Themen oder bei anderen Themen gibt's Abweichungen und dann merke ich, ah, okay, kann kein Held sein, weil passt gar nicht mit dem, was ich in dem Hinsicht denke. Und dann merke ich immer, okay, auch nur ein Mensch. Und deswegen Orientierung finde ich gut, aber Verehrung und Heldentum, da bin ich also grundskeptisch immer.
Wir werden gleich noch über deinen spirituellen Weg gehen. Ich habe noch 2 Fragen zu Bitcoin an dich, bevor wir uns dann um die wirklich wichtigen Themen kümmern. Was ist Bitcoin heute für dich und was ist Bitcoin nicht mehr für dich?
Bitcoin ist immer noch ein super Orientierungspunkt für mich. Also ich glaube, das wird es auch nie verlieren, weil alles davon irgendwie ausgeht. Bitcoin ist nicht mehr Problemlöser Nummer 1 für mich. Ich habe gemerkt, Bitcoin ist ein Tool, aber auch nur, wenn man es richtig anwendet und sich dessen bewusst ist, was Bitcoin kann und was es nicht kann, auch technisch gesehen. Genau. Ich glaube, was ich heute auch nicht mehr mache, ist, ich schwatze niemanden mehr Bitcoin auf, sondern ich glaube, es stehen noch einige ungewisse Zeiten bei Bitcoin bevor. Und ich glaube nicht, dass alles in Stein gemeißelt ist, wie die Geschichte von Bitcoin ausgeht, sondern ich glaube, die Menschen müssen Bitcoin richtig nutzen. Und das weiß ich nicht, was richtig nutzen in dem Sinne ist, aber sie müssen es schon nutzen. Also es muss irgendwie verbunden werden mit unserer Welt und vor allen Dingen am besten auch mit irgendwelchen Waren und Gütern, die man kaufen kann und Dienstleistungen. Und wenn das irgendwann nicht der Fall ist, dann wird Bitcoin für mich auch nutzlos, weil eine schicke Zahl auf meiner Hardware-Wallet, die ich eventuell irgendwann nicht mehr einlösen kann, die bringt mir dann halt auch nichts. Deswegen ist es schon... Also ich habe verstanden... Also ich glaube fest daran, dass man noch sehr viel arbeiten muss und vor allen Dingen die Menschen müssen mit Bitcoin arbeiten und dann wird es das zu dem, was wir es vielleicht mal gesagt haben. Aber ich habe auch für mich mittlerweile akzeptiert, dass es das vielleicht überhaupt gar nicht wird. Also ne, viele sagen dann ja nach meiner Lebenszeit, ja darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken, was nach meiner Lebenszeit geschieht. Mich interessiert erstmal meine Lebenszeit. Mhm. Mich interessiert vor allen Dingen erstmal, wie ich in 5 Jahren aufgestellt bin. Das ist schon schwierig für mich zu überblicken, deswegen wäre schon schön, wenn Bitcoin auch im Hier und Jetzt für mich Lösungsansätze hat und nicht erst in 50 oder 100 Jahren. Und ja.
Was sind diese harten Zeiten, die du angesprochen hast, die Bitcoin noch vor sich hat?
Ich glaube, wir sind gerade mittendrin. Ich glaube, Bitcoin erlebt gerade einen Angriff über ja so ein bisschen Social Layer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das viele nicht so sehen und das kann auch sein. Ich habe da auch keine Ahnung von, aber ich glaube schon, dass das, was wir über Bitcoin erzählen und was wir in Bitcoin sehen, dass das im Endeffekt auch irgendwie rauskommt bei Bitcoin. Und ich glaube, es gibt viele, viele Gruppen in Bitcoin, viele unterschiedliche Strömungen, die um so eine Narrativhoheit kämpfen. Und das ist auch so ein bisschen in dem Podcast, den ich jetzt aufgenommen habe, wo Roman Rea und Robin Linus miteinander diskutieren, so rausgekommen. Es ist nicht mehr so diese einheitliche Bitcoin-Struktur, sondern Bitcoin oder schon der Begriff Bitcoiner ist sehr, sehr schwierig für mich mittlerweile. Es ist sehr fragmentiert. Jeder sieht was anderes drin und noch ein Punkt, ich glaube, Bitcoin ist nicht apolitisch. Ich glaube, Bitcoin ist das Politischste, was es gibt auf der Welt. Weil jeder Mensch kommt mit seiner eigenen Vorstellung von der Gesellschaft, von Geld und wie man das annutzt, in Bitcoin rein und bringt das ja mit. Und irgendwie ist Bitcoin ja der Konsens all dieser Menschen. Also ist es auch irgendwie am Ende sehr politisch. Weil was ist denn Politik? Ist ja Ausgleichen von Interessen irgendwie, ne? Ist ja irgendjemand versucht das und dann. Und ich glaube, Bitcoin ist hochpolitisch auch. Das ist auch so eine Sache, die ich niemals gedacht hätte, aber ich glaube, Bitcoin ist wirklich. Es fällt mir jetzt gerade ein. Bitcoin ist hochpolitisch, ja.
Ja. Das Paradoxe ist, ich habe eigentlich immer gesagt, Bitcoin ist für alle da, Bitcoin ist nicht politisch, aber seitdem ich mich intensiver mit Bitcoin beschäftige und auch mit Menschen spreche, die sich mit Bitcoin beschäftigen, merke ich, dass ich immer politischer werde und immer mehr sehe, wie wichtig Freiheit ist und wie viel Freiheit uns entzogen wird und wie sehr wir darum kämpfen müssen, Freiheit zu bekommen oder zurückzuerlangen oder zu erhalten. Und deswegen sehe ich es mittlerweile auch so. Es ist schon auch Teil eines Freiheitskampfes und der kann nie unpolitisch sein.
Ja, korrekt, aber ja.
Ist Bitcoin immer noch Hoffnung für dich oder auch nicht
mehr? Ganz, ganz schlimmes Wort, finde ich. Also Hoffnung projiziert alles in die Zukunft. Also ich erwarte, dass irgendjemand in Zukunft was für mich tut oder dass Bitcoin zu etwas wird, was mir einfach so aus dem Nichts hilft. Und ich habe das von Anfang an irgendwie kritisch bei mir gesehen, weil ja, Hoffnung nimmt ein bisschen Verantwortung von mir weg. Also wenn ich Hoffnung hege, dann stecke ich alles in die Zukunft. Ich will aber eigentlich schon hier und jetzt gute Entscheidungen treffen, gute Handlungen. Ich möchte auch, dass mir Bitcoin bei meinen Handlungen jetzt hilft und nicht erst irgendwann, weiß ich nicht. So setzt sich auch keine Technologie durch. Eine Technologie muss ja jetzt auch immer mal wieder, es wird ja überprüft irgendwann immer wieder. Stimmt das, was wir erzählen über Bitcoin? Ne? Ich habe so das Gefühl, diese Number-Go-Up-Geschichte ist das letzte Narrativ, was noch so richtig hart hält, aber so langsam zu bröckeln beginnt. Und ich stelle mir manchmal so die Frage, ja, was passiert eigentlich, wenn das mal nicht mehr stimmt? Ja, was ist, wenn wir 3 Jahre seitwärts gehen? 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre?
Hast du eine Antwort drauf? Ich glaube, dann ist Bitcoin tot. Wenn Bitcoin 3 Jahre oder 10 Jahre seitwärts geht, ist Bitcoin tot.
Ich glaube, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Warum sollte es tot sein? Das Protokoll läuft trotzdem. Die Hashrate wird ein bisschen runtergehen. Es werden immer mal wieder neue probieren, damit zu spekulieren, günstig an Bitcoin zu kommen. Also es ist ja dann ständiges Kommen und Gehen. Die Leute werden anfangen, Bitcoin auszugeben, weil sie merken, okay, hätte vielleicht mit anderen Assets mehr gehabt. Vielleicht wird Bitcoin gerade dadurch zu richtig gutem Geld, weil sie sich dann richtig verteilt. Weiß ich nicht.
Ja, da sind viele Aspekte dabei. Aber ich denke mir, dass Menschen Erwartungen haben und wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ziehen sie weiter. Und wahrscheinlich würde dann aus einer Seitwärtsbewegung eine Bewegung gegen Null werden. Aber das ist jetzt hochspekulativ. Aber ja, die Frage nach der Hoffnung, die hast du ganz klar mit Nein beantwortet. Ich kenne tatsächlich auch niemanden, der diese Frage mit Nein beantworten würde. Ja, deswegen... Ja, bin ich umso begeisterter, dass du zu dem Gespräch zugesagt hast, weil ich glaube, das ist schon eine sehr herausfordernde Sicht. Also der muss man sich auch stellen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man es tut, unabhängig davon, zu welchem Ergebnis man dann selber kommt. Ob man dann sagt, trotzdem bleibt es Hoffnung.
Und verstehe mich nicht falsch. Also ich glaube, ich nutze Bitcoin so wie kaum jemand anders. Also ich nutze Bitcoin täglich. Ich bezahle alles, was ich kann mit Bitcoin. Ich swappe, ich mache dies, ich teste alles, was es an technischen Neuheiten gibt. Also wer hat dir die meisten Nüsse geschickt?
Wer hat mir überhaupt Nüsse geschickt?
So.
Ja, Cashew für diejenigen, die es nicht kennen.
So, also ich spiele halt sehr, sehr viel rum und ich würde sagen, die Arbeit, die ich leisten kann, die mache ich, aber dadurch, durch das Durchtesten, was kann ich also mit Bitcoin machen und welche Probleme können vielleicht auch entstehen mit Börsen, dies und das, oder was passiert mit deinen gecoin-jointen Bitcoin in Zukunft? Wie splittet sich der Markt in weiße und schwarze Bitcoin? Wie wirkt das sich auf den Preis aus? Warum passiert das gerade komplett auf der gesamten Welt im gleichen Atemzug, seitdem die Amerikaner drin sind? Selbst in Paraguay fangen die an, da solche Spirenzien zu machen. Also das sind die Beobachtungen, die ich mache. Es wird ja immer gesagt, es ist ein globaler Wettkampf, aber irgendwie laufen doch irgendwie alle in die gleiche Richtung, gefühlt.
Ja, okay. Ja, das sind spannende Themen, die man auch nochmal vertiefen könnte. Wir wollen jetzt aber einen anderen Weg gehen und über deine spirituelle Reise sprechen. Diejenigen, die meinen Podcast schon mal gehört haben oder verfolgt haben, die wissen auch, dass ich ein großer Fan bin von Eckhart Tolle. Der hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, Jetzt die Kraft der Gegenwart. Und das hat mir extrem viel gegeben. Und ich habe gerade auch wieder dran denken müssen, als du über das Bitcoin- und Hoffnung-Thema gesprochen hast, weil du möchtest ja jetzt etwas davon haben oder jetzt Bitcoin nutzen und nicht erst in die Zukunft das Thema verlagern und an irgendeine hoffnungsvolle Zukunft denken. Wie bist du denn zu Eckhart Tolle gekommen? Weil die Empfehlung, die war von dir.
Ja, spannendes Thema. Ich will noch mal kurz, bevor wir da reingehen, noch einen Abschluss machen. Mhm. Es ist für mich immer ganz wichtig, das sage ich bei jedem Bitcoin-Beginner-Workshop, das sage ich vielen Podcasts, ich bin nur eine Meinung. Es kann alles falsch sein, was ich sage. Also wie gesagt, mir ist es immer am liebsten, wenn man 1000 Quellen sich anhört und nicht nur eine. Und dann macht man sich irgendwie ein besseres Bild der Zukunft, als wenn man jetzt nur einer Quelle verfängt, nur einem YouTuber folgt. Und der erzählt mir, wie toll die Welt ist. Und dann wache ich in 5 Jahren auf und dann hat das nicht gestimmt, was er sagt. Und deswegen nochmal die Einordnung. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich Ahnung von Bitcoin habe, sondern das ist immer nur mein jetziger Erkenntnisstand. Und es gibt auch viele, die mir widersprechen, und hört euch auch gerne mal die an.
Ja, ich würde dir auch in Teilen widersprechen. Aber mal schauen, was passiert, wenn ich Crypto Economics gelesen habe.
Okay. Jetzt zum Thema spirituelle Reise. Ja, das ist irgendwie bei mir eng verknüpft gewesen mit Bitcoin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das zufällig war oder ob das miteinander gekoppelt war. Aber mir hat jemanden, den ich auch näher durch Bitcoin kennengelernt habe, irgendwann mal so ein Video geschickt, wo ein Buch als Hörbuch eingesprochen wurde bei YouTube kostenlos. Und irgendwie hat mich das gecatcht. Irgendwie war ich sehr, sehr offen dafür und wusste damit erstmal gar nichts anzufangen. Ich glaube, das war auch 2021 oder so. Und aber ja, irgendwie hat es gepasst zu der Zeit. Und ja, dann hat so ein bisschen was, ist irgendwas gestartet bei mir. In meiner, ich würde mittlerweile mit meinem jetzigen Wissen sagen, in meinem Individuationsprozess, den jeder Mensch irgendwie im Leben mit sich durchmacht, habe ich so einen ersten Schub bekommen und habe halt angefangen, mich zu beobachten. Ich habe angefangen, mir Fragen zu stellen, warum handle ich, wie ich handle? Wer handelt da überhaupt gerade? Bin ich das? Sind das irgendwelche Traumata in mir? Ist das irgendwie mein Umfeld, was Dinge von mir erwartet? Also einfach eine so eine Beobachterposition mit sich selbst gegangen. Und das ist so ein bisschen das, was der Keypoint für mich von Eckhart Tolle ist. Dass man halt vielleicht Fragen stellt, wer ist man eigentlich? Und so ein bisschen, also du kannst es jetzt, glaube ich, nachvollziehen so ein bisschen.
Ja, also dieses Hörbuch, was du geschickt bekommen hast, das war von Eckhart Tolle?
Das war eine neue Erde.
Ah ja, okay, das ist das zweite sehr bekannte Buch von Ihnen. Das habe ich auch gelesen, ja.
Ja, genau. Und das hat mich schon irgendwie, ja, irgendwie hat mich das gecatcht. Und ja, das Problem ist immer, ich spreche eigentlich nie so viel im Podcast darüber. Früher habe ich da immer mal noch drüber gesprochen, aber ich habe halt gemerkt, dass das ein sehr, sehr individuelles Thema ist, was ich größtenteils mit mir selbst oder mit meinen engsten Freunden, die auch in dem Bereich offen sind, austausche oder mit dir halt auch schon häufig ausgetauscht habe, wenn wir uns auf Konferenzen gesehen haben. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, wenn das jetzt Leute von außen hören, die sagen, ja, der hat komplett einen am Helm, der ist ein bisschen verrückt. Ja, bin ich, gehe ich davon aus. Das ist auch nochmal so als Einordnung, ja.
Ja, das wird bestimmt passieren, aber ich kann dir versichern, es gibt unter den Zuhörern und Zuschauerinnen einige, die sich genau für diese Themen interessieren und auch andere, viel krassere Buchvorschläge noch drunter posten. Also es wird beide Lager geben, gehe ich zumindest von aus, ist jetzt meine These dazu. Du hast auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, eine wahnsinnig spannende Erfahrung gemacht auf deiner ersten Bitcoin-Zitadelle. Und das ist wirklich etwas, worüber ich immer mal wieder nachdenken muss, vor allem wenn ich dann auf der Zitadelle bin, weil ich ja ähnliche Erfahrungen gemacht habe jetzt die letzten 2 Jahre. Aber erzähl gerne nochmal, was da passiert ist und wie du das aus heutiger Sicht einordnen würdest.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hatte einen selbst ausgelösten durch körpereigene Stoffe LSD-Trip. weil es passt ziemlich gut meiner Erfahrung mit ziemlich vielen Erfahrungen von Leuten, die schon mal so ein LSD oder psychedelische Drogen genommen haben. Und ich habe dann auch irgendwann ein Buch im Nachgang gefunden, das nennt sich Aktiviere deine körpereigenen Drogen. Und da habe ich dann halt drin gelesen, dass man durch Schlafmangel, durch tiefe Diskussion, durch verschiedenste Meditationen kann man solche Zustände quasi auch bei sich selbst erzeugen, Atemtechniken und sowas. Und ich glaube einfach, dass die Zitadelle so ein Gewitter aus vielen dieser Dinge war. Also ich habe da fast keinen Schlaf gehabt. Ich war da mit Jonas vom Bitcoin Verstehen Podcast. Habe ich viel zu tun gehabt. Damals waren wir früh um 8 immer joggen. Ich bin aber erst früh um 6 überhaupt ins Bett und habe dann eine Stunde geschlafen und das 3 Tage am Stück. Ich hatte übelst krasse Gespräche mit unfassbar intelligenten Menschen. Also ich habe da auch immer viel mich mit Jan Paul und so ausgetauscht. Oder gibt noch jemanden, den ich jetzt glaube ich nicht benennen darf, der früher sehr aktiv war im Bitcoin-Space, auch bei 21. Mit denen habe ich Stunden am Lagerfeuer gesessen und über Bitcoin philosophiert und über andere Themen. Und weiß ich nicht, dann bin ich noch mit 2, 3 Leuten immer meditieren gegangen da im Wald und das hat halt irgendwie zu so einer extremen Euphorisierung und dann wahrscheinlich auch zu diesem Zustand geführt. Das ist meine jetzige Analyse. Ja.
Was ist denn passiert? Was für eine Art Zustand war das? Was hast du erlebt?
Ich habe halt alles viel intensiver wahrgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich im Jetzt bin. Also ich habe halt das Gefühl, ich bin jetzt genau hier richtig. Das musste so sein, dass ich da war. Ich habe, weiß ich nicht, unfassbare, also die Bäume habe ich angeguckt, dachte, was ist denn mit den Bäumen los? Die sind ja so intensiv und so, die haben wie so geatmet oder sowas. Ja, und dann habe ich dann halt irgendwann gemerkt, okay, da scheint hat's ein paar Stoffe bei mir im Kopf ausgelöst. Ja, und dann hatte ich halt so ein paar Begegnungen noch am Bahnhof danach, wo ich dachte, ach du Scheiße, was erzählt der mir denn jetzt? Kriegt das niemand anderes mit? Naja, ich könnte jetzt noch viel mehr sagen, aber ein paar Sachen will ich auch nicht sagen. Ja, es war auf jeden Fall intensiv und daran erinnere ich mich immer noch zurück. Das war auch so der Peak. Es war so ein Peak, den ich erreicht habe, weil von meiner Beobachtungsphase, wo ich gesagt habe, ah, okay, da war ich sehr, sehr gut orientiert. Also ich habe das sehr, sehr häufig geschafft, auch im Alltag mich zu beobachten, was gar nicht so einfach war. Und danach ist es irgendwie immer wieder mehr abgeflaut bei mir. Und ich glaube, so einen Zustand hatte ich danach in der Intensität, glaube ich, nicht mehr. Ich habe dann ziemlich hart danach gesucht, habe es aber nie gefunden. Ja,
Ja, ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich habe tatsächlich schon mal Erfahrungen gemacht mit psychedelischen Substanzen, mit Pilzen. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, was du da empfunden hast, weil ich hatte auch einmal diesen Zustand, dass ich so fasziniert war von Bäumen und seitdem auch so eine richtig gute Connection habe. Also ich habe ja auch so einen kleinen Baum in der Küche, einen Bonsai, und ich habe das Gefühl, dass der ziemlich gut mitbekommt, was mit anderen Pflanzen, die teilweise dann sterben bei mir oder so, was mit denen mitbekommt. Also ja, das ist schon verrückt, was sowas auslösen kann. Und interessant ist, dass unterschiedliche Menschen komplett unabhängig voneinander ähnliche Erfahrungen machen. Und noch faszinierender finde ich, dass das auch möglich ist, ohne die Fremdeinwirkung. Ja, okay, man könnte jetzt drüber diskutieren, ist jetzt Schlafmangel eine Fremdeinwirkung oder nicht? Aber es ist ja komplett aus dir heraus passiert. Und würdest du sagen, dass das dann Folgen hatte? Also, dass das dann noch relevant war in deinem Leben und deinem Alltag?
Ja, ich habe alles umgestellt. Also,
ach, war das der Auslöser?
Ja, ich bin eigentlich von der Zitadelle nach Hause und habe ziemlich viel überdacht und sofort gehandelt. Ja, aber nicht in allen Bereichen, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin ziemlich krasse Schritte danach gegangen. Also bin umgezogen und habe dies gemacht, habe das gemacht und hatte gar keine Furcht oder Angst, sondern ich habe mich immer richtig und sicher gefühlt. Es war intensiv, aber das war schon der richtige Weg, würde ich jetzt immer noch sagen.
Man sagt ja auch Leuten nach, die sich für, in Anführungszeichen, spirituelle Themen interessieren, dass das Suchende sind, die nach irgendwas suchen. Würdest du sagen, du suchst nach etwas? Und wenn ja, nach was suchst du?
Keine Ahnung, aber ich suche sehr viel. Also jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich gefühlt jede Woche mit einer neuen Thematik um die Ecke komme und irgendwie jemand Neues ausgegraben habe, mit dem ich mich beschäftige. Also gerade ist es C.G. Jung, der mich extrem fasziniert. Und ich erkenne auch so einen historischen Zusammenhang von Persönlichkeiten. Zum Beispiel Meister Eckhart. Kennst du Meister Eckhart?
Immer wieder gelesen, aber noch nichts von ihm gelesen.
Weil das Interessante ist, Eckhart Tolle bezieht sich, also ich glaube, also der hat sich auch umbenannt, glaube ich, wegen ihm. Der ist ja nicht sein ursprünglicher Name, Eckhart Tolle. Der hat sich ja umbenannt. Kannst du mal nachschauen.
Aha.
Und ich glaube, das hat er in Bezug zu Eckhart, Meister Eckhart gemacht, damit diese Verbindung da ist. Und C.G. Jung ist ein extremer Verbindung mit Meister Eckhart. Und ich glaube, dass diese im Jetzt oder im Hierleben, das kommt alles von Meister Eckhart aus dem 13. Jahrhundert oder wo er gelebt hat. Der hat das damals schon viel niedergeschrieben, hat quasi halt dann auch Inquisition nennt sich das, also Probleme mit der Kirche bekommen, weil er anders gedacht hat, ja. Solche Leute finde ich auch per se immer spannend, die gegen das System geschwommen sind. Also, um das mal abzuschließen, ich könnte jetzt ja noch über meine Quantenphysikphase sprechen. Kann man auch einen schönen Podcast bei uns hören. Ist übrigens der meistgehörte Podcast bei uns, die Quantenphysik-Folge mit Dr. Lukas Neumeier.
Ja, der hat zwei Bücher geschrieben, ne? Die Folge habe ich auch gehört.
Ja, ich habe zwei Folgen mit denen. Die erste Folge ist die meistgehörte Folge bei uns, mit Abstand.
Ja, ich muss ganz viel in die Shownotes packen, merke ich schon. Also die Liste wird lang. Ich hoffe, die Zeichen reichen aus dieses Mal.
Ja, genau. Gibt aber auch andere gute Podcasts. Also wie gesagt, ich glaube bei 21, bei Notsignal.
Nee, wir verlinken nur deine Podcasts in dieser Folge. Glaubst du an eine Art Lebensplan? Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Wie frei sind wir wirklich und gibt es so etwas wie Bestimmung?
Na, das ist eine harte Frage, weil du stößt in meine Wunde, die mich die letzten Wochen beschäftigt. ich hatte schon auch mal eine Folge bei uns gemacht zu der freie Wille. Da war ich noch felsenfest von überzeugt, dass wir ziemlich viel selbst steuern. Und dass das auch notwendig ist, dieses Gedankengerüst zu haben, um ja irgendwie so einen Sinn zu haben. Aber so unterbewusst, wenn ich mich in meine Kindheit, Jugend, viele Situationen meines Lebens zurückerinnere, hatte ich schon irgendwie immer das Gefühl, dass man mindestens jemand gibt, der auf mich aufpasst. Und irgendwie so eine gewisse Richtung bei mir läuft. Aber ich weiß natürlich nicht, welche. Aber ich hoffe, dass ich noch mehr lerne, in meinem Leben loszulassen und das einfach zu akzeptieren, so wie es läuft. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jetzt auch übrigens mit Bitcoin gemacht habe. Da kann ich den Bezug gleich nochmal bringen. Ich glaube nämlich, dass ich damals viele Rollen abgestoßen habe, die ich inne hatte in meinem Leben. Und ich habe einfach wieder eine neue eingenommen und das war Bitcoin. Und weil ich so viele abgestoßen habe, habe ich die halt in doppelter und fünffacher Intensität in Bitcoin ausgelebt. Und jetzt war halt bei mir auch ist gar nicht so lang her, da bin ich so ein übelsten Struggle mit Bitcoin geraten. Da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, ey, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, es nervt mich, ist alles scheiße. Und dann habe ich einfach mal losgelassen. Da habe ich aufgehört mit Podcast. Ich habe Bitcoin verkauft. Einfach mal, dass es mir nicht mehr so wichtig ist. Und seitdem habe ich wieder eine gute Beziehung zu Bitcoin. Also einfach, ich glaube, man muss Bitcoin auch mal loslassen. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich. Ja.
Ach, spannend. Du erinnerst mich gerade an meine Religionslehrerin, die mich damals total beeindruckt hat. Die hat nämlich was Ähnliches gesagt. Es war katholische Religion. Ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium. deswegen hat mich das umso mehr überrascht, was sie gesagt hat, weil sie meinte, ja, sie hat dann mal versucht, ein Jahr komplett ohne Gott zu leben. Das muss sie erstmal machen als Religionslehrerin, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob sie das überhaupt sagen durfte. Das ist auch schon sehr lange her, dass ich zur Schule gegangen bin. Also, ja, 20 Jahre fast. Und das Thema hat sie dann wiedergefunden, hat sie gemeint. Und so ein bisschen klingt das nach dem, was du gerade gesagt hast. Du hast Bitcoin losgelassen, das hat dich genervt. Und seitdem ist deine Beziehung wieder gut. Oder vielleicht ehrlich oder authentisch oder wie auch immer.
Ich würde es erwachsen nennen.
Mhm.
Also ich bin halt aus der Verliebtheitsphase jetzt raus und habe jetzt, glaube ich, wie gesagt, ich weiß, was es kann. Ich glaube, ich weiß auch, was es nicht kann. Und glaube, dass es ein super wichtiges Projekt ist und vor allen Dingen eine super Innovation, wo es sich lohnt, da sich mit zu beschäftigen und Erkenntnisse daraus zu ziehen und das auch in der Zukunft in unser Leben zu implementieren. Aber wenn es nicht ist, ist es auch okay. Also falle ich jetzt morgen nicht tot um. Und dann gibt es irgendwas anderes. So. Und ja, das ist ein erwachsener Blick, glaube ich. Ja. Das kriege ich auch gespiegelt von meinen Zuhörern. Also das ist nicht nur was ich selbst, sondern die haben einfach gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr so verbissen bin, Recht zu haben und das ist so und so. Und ich lasse lieber andere jetzt auch reden, weil die wissen es bestimmt besser.
War es dann schwer für dich, Bitcoin zu verkaufen oder fiel es dir dann leicht?
Anfangs schwer, aber dann war es super und jetzt ist das für mich quasi so, wie man Geld halt nutzt. Denkst du drüber nach, wenn du die ganze Zeit Euro ausgibst oder nicht? Also klar muss man drüber nachdenken, aber es gibt ja Lebensmittel, die du brauchst. Ne? Du musst dich ja verpflegen, du musst ja, weiß ich nicht, essen, trinken. Dann gebe ich das halt immer in Bitcoin aus. Und wenn jemand auf dem Meetup fragt, hast du mal 100 Euro in Bitcoin? Ich möchte gerne mal welche so kaufen. Dann habe ich natürlich die in Bitcoin und mache mir jetzt keine Gedanken über den Preis. Und das liegt nicht dran, dass ich so krass im Plus bin, sondern ich kann das ganze Gegenteil behaupten. Also für mich hat Number Go Up auch noch nie so richtig krass funktioniert, wie das die OGs erlebt haben. Also ich bin 2022 im krassen Hype rein und habe natürlich auch FOMO geballert und da ist der Kurs genauso gewesen wie jetzt. Also ja.
Glaubst du, dass Bitcoin etwas rein Irdisches ist? Also etwas, was auf die materielle Welt limitiert ist, oder hat es dann doch eine spirituelle Komponente? Weil viele machen die Erfahrung, aber eigentlich, wenn man ganz streng ist mit sich, ist es doch auch nur ein Teil der Matrix oder ein Teil dieser 3D-Welt, oder?
Ja, ich glaube, wir Menschen projizieren halt auf alles immer unsere aktuellen persönlichen Dinge. Und wenn etwas Neues ist, dann kann man natürlich auch alles drauf projizieren. Das kristallisiert sich dann erst im Laufe der Zeit raus, was es wirklich ist. Ne? Und ich kann diese spirituelle Verbindung bei Bitcoin, ja, wenn man es bewegt und wenn man tatsächlich mit Menschen handelt, ja, da finde ich, ich werde auch manchmal Satzpolizei genannt, weil ich es so wichtig finde, dass man mir Wertschätzung zukommen lässt und mich auch, wenn ich irgendwas anbiete, dann nicht auf die Idee kommt, dass man mir Euro geben will, sondern dass man mich jetzt Satoshis bezahlt. Genau,
oder
aber
Nüssen.
Ja, auch da bin ich wieder ein bisschen kritischer jetzt in letzter Zeit, weil ich schlechte Erfahrungen gehört habe von Leuten, aber ist halt alles ein Prozess. Ja, ich sehe Bitcoin jetzt nicht mehr so spirituell. Ich glaube, es ist gut, dass es diese Eigenschaften am Anfang für viele immer erfüllen kann. Aber ich glaube auch gut, wenn das dann wieder nachlässt und man sich dem Kern wieder zu widmet und der eher auf technischer, ökonomischer Basis ist.
Ja. Glaubst du an einen Sinn des Lebens? Oder hast du einen Sinn des Lebens für dich gefunden?
Oh, jetzt könnte ich... Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, sich mit bestmöglicher Einstellung überraschen zu lassen.
Oha, das musst du erklären.
Naja, ich weiß nicht, irgendwie sind die meisten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die ich jetzt zurückschaue, die hätte ich nie gedacht, dass die passiert, ne, die ich so super fand. Und die konnte ich mir auch nicht vorher vorstellen und die habe ich mir vorher auch nicht vorgestellt. Sondern die haben mich überrascht und Ich glaube, das ist irgendwie so der Sinn des Lebens, dass wir überrascht werden, dass das nicht klar ist, was passiert. Und das ist irgendwie ein Geschenk. Und ja. Also, dass man so neugierig auch bleibt. Ja, was überrascht mich morgen? Was könnte mich heute noch überraschen? Dass man so ein bisschen, ja, also das habe ich auf jeden Fall sehr zu schätzen gelernt, dass mich jeden Tag immer neue Dinge überraschen, ja. Im Positiven wie im Negativen.
Das heißt, du bist auch offen immer noch oder erst offen geworden für die negativen Dinge?
Ich habe halt gelernt, dass sie dazugehören. Also, ich glaube, es kann halt nicht immer alles positiv sein, weil alles hat immer zwei Seiten, so, und ja, das, ich glaube, es kann auch nur so richtig schön werden, wenn man auch ein bisschen Kacke erlebt. Ja.
Du hast vorhin auch den Begriff der Angst erwähnt. Spielt Angst noch eine Rolle für dich?
Total, jeden Tag. Würde lügen, wenn ich was anderes sage. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass ich so wirklich weit bin. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ganz am Anfang stehe. Und heute habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie keine Angst habe. Und morgen kommt dann irgendwas um die Ecke. Und dann merke ich, nee, du bist durchdrängt von Angst, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ja. Ich glaube, es ist ein ständiger Begleiter. Und ich rede nicht von der Angst, dass jetzt hier irgendwie ein Feuer im Haus ist und mich direkt bedroht, sondern ich rede schon von dieser Zukunftsangst, die man auch hat. Oder mache ich alles richtig? Und diese Zweifel und so. Ich glaube, das habe ich extrem auch immer noch. Ich glaube, ich versuche dran zu arbeiten, aber
ja. Und wie machst du das? Wie gehst du damit
Meditation.
Um?
Meditation ist für mich der absolute Killer. Da habe ich auch krasse Erfahrungen. Eigentlich nur positiv. Ja, das ist so ein bisschen. Und ich träume. Ich verarbeite viel in Träumen. Ich führe ein Traumtagebuch. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich mit Jung beschäftige, weil das auch so essentiell war an seiner Arbeit. Und ich glaube, das sind so meine Zugänge, Meditation und Träume. Darauf fokussiere ich mich. Da werden mir Ängste gespiegelt, da werden mir Traumata gespiegelt. Da habe ich positive Erlebnisse. Oh, ich freue mich immer zu schlafen und zu meditieren.
Wie kann man sich das vorstellen? Also hast du dein Tagebuch dann neben dir, neben deinem Bett, und wenn du aufwachst, dann schreibst du was rein oder wie funktioniert das?
Ich tippe das, wenn dann, in mein Handy. Wenn ich noch kann, versuche es möglichst schnell, dann wenn ich die Nacht um 4 oder so auf, ist meistens zwischen 3, 4 wache ich dann auf, wenn dann irgendwas passiert in meinen Träumen, dann schreibe ich mir das auf und meistens schreibe ich das ein paar Wochen und irgendwann, wenn ich Zeit habe, notiere ich das nochmal und verarbeite dann sozusagen die Träume und da passiert dann auch was tatsächlich. Also körperliche Reaktion sind da feststellbar gewesen für mich. Ja.
Und ist das eine Art Training oder konntest du das schon immer? Weil ich kann jetzt schon hören, dass viele denken, boah, ich träume ja nichts.
Ich glaube, ich habe schon immer geträumt und mir ist nur nie so bewusst gewesen, wie krass ich träume. Das wird einem erst klar, wenn man dann mal so ein bisschen den Fokus drauf legt. Ja. Also bei mir ist es schon immer da gewesen, aber dass es jetzt so ein Riesenthema geworden ist, das hat sich erst entwickelt.
Ja. Mhm. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Manu, das hat mich inspiriert, ich würde auch gerne mehr machen oder mehr diesen Weg beschreiten oder mich mehr mit mir beschäftigen, mit meinen Ängsten auseinandersetzen, vielleicht sogar meditieren, was würdest du empfehlen, wie man damit anfängt?
Boah. Mir hat halt nie was geholfen, was mir jemand anders so wirklich gesagt hat. Außer vielleicht das von Eckhart Tolle, dass man sich so selbst reflektiert und in diese Selbstbeobachtung geht. Aber ansonsten musste ich echt immer so meinen eigenen Weg finden. Ich meditiere zum Beispiel, weiß ich nicht, da könnte man auch denken, ich schlafe gerade im Bett. Also ich mache es mir ultra gemütlich. Ich sitze definitiv nicht im Schneidersitz, weil das furchtbar für mich ist. Ja. Ich mache auch keine Atemtechnik so richtig. Ich habe halt einfach so Harakiri gelernt, glaube ich. Aber das ist auch so wie bei Bitcoin und bei anderen Themen. Ich bin halt so ein ich muss die Dinge selbst immer herausfinden. Ich bin kein Lehrertyp so. Also ich muss mir Dinge, Autodidakt nennt man es auch, wenn man sich sowas selber aneignet. Und deswegen kann ich da, glaube ich, nicht so viel Hilfestellung geben, weil da jeder so sein. Ey, für manche ist Kaffee trinken früh eine Meditation. Für andere ist es im Wald spazieren. Für wieder andere ist es. Ich habe das auch schon gehabt. Ich habe schon Gespräche mit Leuten geführt. Da habe ich gedacht, Alter, ich bin in einer anderen Sphäre. Also da ist irgendwas anderes abgelaufen. Das war einfach so ein tiefer Austausch. Das war auch mit Emotionen dann verbunden von Wildfremden teilweise. Also das, ich finde, dieser Meditationsbegriff überhaupt erstmal den loszulassen und den nicht so in eine bestimmte Richtung zu sehen, ist, glaube ich, schon eine. Also das war für mich eine Hilfe, dass das halt quasi alles mit mir selbst geschieht und mit niemand anderem.
Und dass Meditation auch nicht bedeutet, dass du nichts denken darfst, sondern dass du eben zum Beobachter wirst.
Genau, aber wie gesagt, für den anderen ist es dann halt genau so, wie es überall gesagt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich tue mir da echt schwer, Ratschläge zu geben.
Bevor wir so langsam zum Ende des Gesprächs kommen, gibt's noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du aber gerne loswerden würdest? Egal, ob jetzt zu Bitcoin oder zum Thema Spiritualität.
Ich glaube, was mir zu Bitcoin nochmal wichtig ist, ich glaube, wenn es viele, viele kritische Geister gibt, dann ist das immer gut. Wie kann Kritik schlecht sein? Also wie kann, wenn ich mir das Schlimmstmögliche vorstelle, was irgendwo nah oder auch jetzt passiert sozusagen, ne, oder was nicht funktioniert, wie kann das schlecht sein, außer dass ich mehr lerne und einen besseren Blickwinkel auf etwas habe? Und ich sehe immer alles in Wahrscheinlichkeiten. Ne? Ich sage nie, dass etwas 100% ist, sondern ich denke, ja, zu 5% passiert das, zu 5% passiert das und irgendwo findet man sich dann wieder. Und ich würde auch das ist nochmal wichtig, dass du mich jetzt gefragt hast. Ich würde auf gar keinen Fall den Leuten empfehlen, 10-fach gehebelt Bitcoin zu kaufen. Ich bin auch ein absoluter Kritiker von Firefish, weil ich glaube, wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Ich sag das jetzt nochmal hier, weil ich weiß, dass du dass das halt Thema hier ist und ich möchte dir da auch gerne nochmal zum Ende widersprechen.
Okay.
Weil ich habe dir da schon häufig widersprochen. Genau, einfach zu sehen, macht immer das, was ihr wollt, aber lasst euch nicht von anderen, also niemand kann für euch die Entscheidung übernehmen. Ne? Es gibt immer viele Quellen und sucht euch die aus, die euch am besten passt. Und ich würde von Firefish zum Beispiel abraten. Du würdest sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Seht ihr, es gibt zwei unterschiedliche Meinungen. Ihr könnt in Zukunft nicht sagen, ja, Nicole ist schuld oder Manu ist schuld. Nee, ihr müsst selber die Verantwortung übernehmen.
Ja, was ist denn dein Hauptkritikpunkt an Firefish? Wenn du es schon aufmachst, dann lass uns drüber sprechen. Weil es gibt ja unterschiedliche Anwendungsfälle. Ich sage ja auch selber, ich würde nicht einen Kredit mit Firefish aufnehmen, um davon mehr Bitcoin zu kaufen, sondern es tatsächlich als Liquiditätshilfe nutzen. Ja.
Genau. Ich glaube halt einfach, dass trotz alledem immer eine Annahme damit reinkommt, nämlich eine Kursannahme. Und eine Zukunftskursannahme. Und es ist wieder sehr viel Spekulieren dabei. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Fälle und sehr viele Lebensgeschichten und jeder macht ja das, was er will. Aber ich habe halt so einen Eindruck gehabt, mit jedem Hype um ein neues Produkt entsteht halt auch so ein Hype von Menschen, die einfach irgendwie mitgehen und sich nicht so viel Gedanken darüber machen. Mhm. Und ich kann dir sagen, ich kenne Bitcoiner OGs aus Berlin, die haben halt sich einfach dumm und dämlich mit Firefish verdient. Weil die halt
verdient.
Naja, weil die übernehmen einfach die Fiat-Seite.
Ah, okay, verstehe.
Verstehst du? Es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die dadurch, die das Spiel von der anderen Seite kennen und sehr viel Erfahrung haben. Und ihr spielt dann halt auch mit großen Fischen in deinem Becken, ne? Also das ist jetzt, finde ich immer.
Naja, aber es ist ja Angebot und Nachfrage. Die würden ja ihr Fiat-Geld gar nicht loswerden, wenn es keine Nachfrage gäbe.
Genau, richtig. Ich will nur sagen, dass wir, das alles ist Spekulation auf dem Kurs, diese Dinge. Und ja, ich fand immer so dieses Satz stapeln in dem Rahmen, wie man kann und dann halt vielleicht auch mal nicht kann, finde ich es irgendwie auch für das eigene Leben. Also weißt du, das ist ja das Sparen eigentlich. Verstehst du, ich weiß, was ich brauche und ich weiß, was ich nicht brauche. Und wenn mir Bitcoin jetzt tatsächlich so wichtig ist, ja, dann muss ich woanders, also da muss ich entweder super produktiv werden, muss krasse Jobs noch suchen oder weiß ich was. Ja. Das ist, also so denke ich zumindest, aber wie gesagt, auch da bin ich kein Experte, sondern wollte einfach das noch am Ende setzen.
Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander weg. Ich habe, hast wahrscheinlich nicht gesehen, aber vor einigen Wochen ein Video gemacht zu Firefish und diese Buy-Borrow-Die-Strategie erklärt, ja, was die Idee dahinter ist und wie man es theoretisch mit Firefish umsetzen könnte. Und mein Hauptpunkt im Video war auch, bewusst zu machen oder dafür zu werben, dass man sich selbst bewusst macht, in welcher Phase man sich gerade befindet. Bin ich gerade dabei, Vermögen aufzubauen? Oder bin ich gerade dabei, Liquidität zu entnehmen, weil ich schon ein Vermögen habe, von dem ich leben kann? Und es gibt da so einen Richtwert, der ist natürlich individuell, aber so Pi mal Daumen bräuchte ich erstmal 1 Million Vermögen, damit ich in diese Phase der Entnahme komme, ja. Und da sind sich viele nicht bewusst und das kritisiere ich auch und deswegen mache ich auch Aufklärungsarbeit dazu. Ja, ich werde auch in Zukunft auch nochmal Videos dazu machen. Ich kann jetzt noch nicht versprechen, wann. Aber es wird noch Content dazu geben. Und mir ist Aufklärung da auch ganz wichtig. Solange ich bewusst entscheiden kann und mir darüber im Klaren bin, was ich tue. Und ja, nicht alle wissen, was sie tun. Aber solange ich das weiß, finde ich es vertretbar. Und solange finde ich es auch vertretbar, Content dazu zu machen. Sowieso Bildungscontent, aber auch Werbung dafür zu machen. Ja. Klar, da kommt Kritik und die finde ich oft auch gerechtfertigt, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr differenzieren oder ich hoffe, dass die Diskussion in die Richtung geht.
Ich, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch aus vielerlei Hinsicht nicht so tief mit dem Thema. Ich versetze mich nur immer in meine Lage, wenn mir 2021 noch jemand gesagt hat, ach komm, gib mal dein 0,1 Bitcoin jetzt noch ab und wir stürzen wahrscheinlich auf, weiß ich, niemand kann sich das vorstellen, aber was ist denn, wenn wir auf 20.000, auf 10.000, auf 15.000, keine Ahnung. Und das hat sich bei mir damals, also als der Kurs damals, ist auch von 60 auf 15 runter. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann noch Teile von meinen Satoshis zusätzlich noch, weil ich anders spekuliert habe, das war ja so schon hart, aber das wäre dann halt nochmal 10-mal härter gewesen für mich. Ja.
Ich habe in Prag jemanden kennengelernt, der ein Thema hatte und sich da überschätzt hat, überhebelt hat und der war auch nicht so gut drauf. Und manche meiner Videos schaut er, also falls du zuhörst, liebe Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Also ja, das hat mir auch zu denken gegeben und deswegen umso wichtiger der Hinweis. Leute, bitte seid euch darüber im Klaren, ob ihr noch Vermögen aufbaut oder schon in Anführungszeichen fertig seid. Und wenn ihr Vermögen aufbaut, dann ist Bitcoin hodeln. Ja, das Einzige, was sinnvoll ist. Aus meiner Sicht, ja, das ist auch wieder keine Investment-Empfehlung, aber ein Gedanke von mir.
Das Hodeln wird in Crypto-Economics auch angegriffen.
Ja, okay. Ja, du hast heute sehr, sehr viel aufgewirbelt, glaube ich. Viele Gewissheiten von einigen Bitcoinern angekratzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback. Also ob da eher Ressentiments kommen oder Zustimmung. Es wird super spannend. Das kann ich gar nicht richtig einschätzen. Also lasst gerne Kommentare rein. Unten unter dem Video oder in den Kommentaren unter Spotify, Fountain und so weiter. Okay, wenn du sonst nichts mehr hast, dann würden wir zum Schluss kommen und ich hätte noch 3 schnelle Fragen an dich.
Ich finde ja immer, dass ich nicht so derjenige bin, dem man zuhören sollte, aber es gibt wie gesagt, dieser Münzcrime-Podcast, da sind 3 Leute, die ich quasi moderiere, die unfassbar tief drin sind und die auch schon behördlich aktiv sind mit Bitcoin und Blockchain-Analyse betreiben. Und also weißt du, da hört man mal so ein bisschen, ja, wie gehen die denn damit um und was kann man denn alles bei Bitcoin tracken und so. Wer darauf Bock hat, ey, ich finde, die machen super Arbeit und kann ich auch nur empfehlen.
Verlinken wir auch in den Shownotes. Ich muss dann, werde ich doch noch fragen, welche Reihenfolge du gerne hättest. Es wird ja eine lange Liste. Okay, dann kommen wir zu den 3 schnellen Fragen. Du hast natürlich genügend Zeit zu antworten. Ich werde aber keine Gegenfragen mehr stellen. Gut, Frage Nummer 1. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt?
Beim Joggen.
Wann war das?
Vor einer Woche oder zwei oder so. Da habe ich meine Arme ausgebreitet, habe coole Musik gehört und hat sich sehr gut angefühlt. Also ich bin dann so ein bisschen, ich habe gelacht, bin geflogen. Das mache ich dann manchmal, dann lache ich einfach die Leute an.
Okay, Frage Nummer zwei. Was würde der Manu vor Bitcoin über den Manu heute sagen? Oder denken?
Sei nicht so hart zu den Normies. Ich war sehr ungerecht. Ich könnte über mich selbst eine Comedy-Show machen über mich selbst mit meinem heutigen Blickwinkel.
Das ist eine neue Podcast-Idee.
Ja, ich habe schon mal so, aber ich bin auch sehr, sehr, also Markus zum Beispiel, mein besten Kumpel, der war immer ein sehr, sehr guter Anker für mich in die Realität auch. Und bin ich auch sehr dankbar. Und auch viele andere. Aber die kennen das auch von mir. Ich bin, weiß ich nicht, vor Bitcoin war es Schach mein Thema. Da musste jeder mit mir Schach spielen. So ist es halt.
Gut, wir kommen zur letzten Frage. Auf welche wichtigen Fragen hast du heute noch immer keine Antwort?
Was ist die Seele? Was ist das Bewusstsein? Ist das alles echt? Ja.
Ja, das sind sehr spannende Fragen. Und ich weiß noch nicht, aber ich habe irgendwie so richtig Lust, zu diesen Themen auch mal Folgen zu machen. Oder mit Menschen drüber zu sprechen, die zumindest glauben, sie hätten eine Antwort drauf. Ja, aber ich kann es sehr gut nachempfinden.
Schön.
Okay, Manu, bevor wir die Zuhörer, Zuschauerinnen entlassen, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen will? Bist du noch auf Social Media? Du hast ja angeteasert, eigentlich nicht.
Also mich auf Nosta bin ich schon ab und zu, eigentlich doch fast jeden Tag. So ein bisschen mein Place to be. Auch wenn ich da nicht mehr so krass gehypt bin, aber ich finde, es lohnt sich schon, an so einem zensurresistenten, freien Netzwerk auch beteiligt zu sein. Auch wenn man es vielleicht jetzt noch nicht in der Intensität braucht, aber vielleicht ein paar Jahren.
Also der Münzweg-Account ist dann deiner?
Ja, da haben mehrere Zugriff, aber ich nutze den dann meistens. Ja. Mhm. Und ja, ansonsten, wir haben halt noch eine Telegram-Gruppe. Ich mag Telegram eigentlich nicht, aber man kommt da so schlecht weg von. Und diese Gruppe, also Münzweg Family, die ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Da geht's aber heiß her. Also das ist nichts für sanfte Gemüter. Das ist auch, glaube ich, nervig für viele. Aber wer mal sehen will, wie sich unfassbar, manchmal auch sinnlos gestritten wird um das Thema Bitcoin oder andere Themen. Ja, manchmal hat man Zeit und Lust drauf. Da bin ich auch so ein bisschen Moderator, würde ich sagen. Ansonsten kann man uns per E-Mail auch schreiben. Oder auf euren Meetups bin ich ganz viel. Also ihr werdet mich in Berlin ziemlich häufig auf den Meetups sehen. Ich war auch schon in Leipzig, Dresden, Frankfurt, Darmstadt, Stuttgart, ach, weiß ich nicht. Ich war auf so vielen Köln, auf so vielen Bitcoin-Meetups von 21, aber auch nicht von 21. Ja, da findet man mich auch.
Ja, sehr cool. Vielleicht bin ich irgendwann dieses Jahr noch in Berlin, dann werde ich auf jeden Fall vorbeischauen, falls es klappt mit einem Meetup. Manu, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade an einem Freitagabend, wo die meisten arbeitenden Menschen ja was ganz anderes zu tun haben. Ich hatte extrem viel Spaß bei dem Gespräch. Ich konnte viel mitnehmen und ich freue mich schon aufs Schneiden. Das weiß ich jetzt schon, dass ich jetzt zweimal was davon habe von von dem Gespräch und ich bin sehr auf Feedback gespannt und wünsche dir mit all deinen Projekten und auch mit deinem Beruf und mit allen Themen ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute. Ja, und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, weil deine Reise extrem spannend ist, also auf beiden Seiten, auf der Bitcoin-Seite und auf der spirituellen Seite. Danke, Manu. Ja.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung und mach weiter so. Tschüss.